Ein herzliches Willkommen zur 41. Episode von Update Klima und Energie, die zweite Episode von der zweiten Staffel. Ich freue mich sehr, heute ein sehr aktuelles Thema besprechen zu können mit meinem Gast, der da gerade an vorderster Front kämpft. Es geht heute um eine Kombination im Grunde von zwei Themen, die mich eigentlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren beschäftigen. Und zwar zum einen das Thema Klimaschutz, Energiewende und auch direkte Demokratie. In ein paar Tagen findet in Berlin ein Volksentscheid statt zum Klimaneutralität. Berlin soll bis zum Jahr 2030 statt wie bislang gesetzlich vorgesehen 2045 klimaneutral werden. Der Volksentscheid wurde herbeigeführt von der Initiative Klimaneustart Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich den Sprecher der Initiative heute bei mir zu Gast habe. Herzlich willkommen, lieber Stefan Zimmer.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ihr im Moment eine ganze Menge zu tun habt und eine ganze Menge noch an Mobilisierung betreibt. Ja, wir haben uns jetzt eine halbe Stunde vorgenommen, um ein bisschen über die Hintergründe, Zielrichtung zu sprechen und auch über die Erfolgsaussichten von dem Volksentscheid. Aber vielleicht kannst du dich selbst erstmal so ein bisschen persönlich vorstellen. Wie bist du dazu gekommen, dich bei der Initiative zu engagieren? Hast du beruflichen Hintergrund oder wie ist das zustande gekommen?
Wo fange ich dann an? Also ich war eigentlich schon immer ein politischer Mensch. 2009 war ich damals als freier Radiojournalist unterwegs, bin nach Kopenhagen gefahren zu der Klimakonferenz damals, wo eigentlich ein Durchbruch erwartet worden war. Habe da vor allem die Proteste für mehr Klimaschutz am Rand der UN-Klimakonferenz begleitet und das war damals dann ja eher ein Desaster. Es gab gar keinen Durchbruch, eigentlich gar kein Ergebnis. Aber in meiner Wahrnehmung war es auch so ein bisschen so eine Geburtsstunde einer globalen Klimabewegung. Und seitdem habe ich mich bei vielen Demonstrationen engagiert und war aber lange Zeit eher so ein Einzelkämpfer. Also bin mit einzelnen Leuten auf Demos gegangen, aber jetzt nicht in einer festen Struktur. Und 2019 bin ich auf die Volksinitiative Klimanotstand aufmerksam geworden. Die wollten damals durchsetzen, dass Berlin den Klimanotstand ausruft, die Menschen mehr darüber informiert, was da auf uns zukommt und dann eben dementsprechend auch handelt. Da bin ich dann dazugestoßen und in diese damalige lockere Gruppe eingestiegen. Und da ich selber im Kommunikationsbereich arbeite, ich habe eine kleine Agentur für Online-Kommunikation, habe ich da dann eben vor allem auch in der Kommunikationsarbeit mitgeholfen. Und aus dieser Volksinitiative Klimanotstand ist dann Anfang 2020, haben wir gesagt, okay, die Volksinitiative war erfolgreich. Der Berliner Senat hat die Klimanotlage ausgerufen. Wir machen irgendwie jetzt weiter. Wir haben eine funktionierende Gruppe hier aufgebaut. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie einfach sagen, das war's jetzt. Und haben uns dann umbenannt in Klimaneustart Berlin. Und seitdem bin ich da dabei geblieben.
Das ist sehr spannend. Also du warst tatsächlich schon lange, sag mal so ein ganz wichtiger Punkt bei vielen, die hier zu Gast sind, ist immer 2019 tatsächlich, wo Greta ja angefangen hat. Ist ja bemerkenswert, was die da diese einzelne Person bewirkt hat. Aber du hast dich tatsächlich schon 10 Jahre vorher mit engagiert. Hätten wir uns treffen können in Kopenhagen, war ich auch mit dabei, habe auch den ganzen Frust erlebt und stand im Schnee da rum, wurde von den Polizeihunden, habe ich mich anmelden lassen müssen und alle solche Dinge. Es war eine sehr frustrierende Zeit, ja, da kann ich mich auch erinnern. Vor allem, also aus meiner Perspektive immer für erneuerbare Energien viel gekämpft, aber irgendwie hat man den Eindruck gehabt, es ging nicht so richtig voran. Und du hast jetzt dich dann da engagiert. Also bei der Initiative sagst du jetzt seit 2019, ihr hattet also schon Erfolg. Kannst du ein bisschen genauer erklären, was ihr seit 2019 dann erreicht habt und wie jetzt dieser Bürger, der Volksentscheid bzw. das Volksbegehren dann abgelaufen ist bis heute?
Also wir hatten Erfolg, wir hatten damals die nötigen Unterschriften zusammenbekommen, der Senat hat dann auch die Klimanotlage ausgerufen, aber nach diesem eher symbolpolitischen Schritt ist nicht sonderlich viel passiert. Das hat uns dann auch ziemlich gefrustet. Ein Teil unserer Gruppe damals hat dann auch angefangen in Berlin die heutige Klimaliste, die Partei zu gründen. Ich und ein anderer Teil haben gesagt, nee, wir machen lieber weiter außerparlamentarische Opposition, jetzt eine Parteigründung. Das sehen wir jetzt erstmal nicht so, ist nicht unser Weg einfach. Und wollten dann eigentlich bereits 2020 einen Volksentscheid starten, weil wir gesagt haben, okay, eine Volksinitiative, hat nur so einen appellativen Charakter. Wenn es wirklich gesetzlich bindend sein soll, muss man den Volksentscheid machen. Dann kam aber die Corona-Pandemie dazwischen und dann war es mittlerweile Sommer 2020 und haben wir gesagt, okay, jetzt Unterschriften sammeln für so einen Volksentscheid, das kriegen wir gerade eh nicht hin und das hat so lange Vorlaufzeit. Machen wir nochmal eine Volksinitiative, die lässt sich schneller auf die Straße bringen, und haben dann eine zweite Volksinitiative gemacht und einen Klimabürgerinnenrat gefordert, weil wir da dann auch gesagt haben, wir kriegen diese allumfassende Wende in unserer Gesellschaft und Wirtschaft in allen gesellschaftlichen Teilbereichen nur hin, wenn wir die Menschen auch mitnehmen. Und das Thema polarisiert ja bis heute sehr stark. Und dieses Instrument des Bürgerinnenrates, da werden per Zufall Menschen angeschrieben und eingeladen. Und von denen, die sagen, sie würden da auch mitmachen, wird dann nochmal eine repräsentative Nachwahl quasi ausgewählt, so dass dann wirklich auch gleich viel Frauen wie Männer, Menschen mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind, auch alle Alterskohorten, auch Menschen mit Hauptschulabschluss ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend da vertreten sind. Und solche Bürgerinnenräte führen oft zu viel mehr Verständnis von einer Gegenseite. Und wir haben eben gedacht, das ist eigentlich total wichtig bei dieser Klimawende, dass auch solche Stereotypen und Vorbehalte am besten in einem direkten Gespräch ausgeräumt werden. Da waren wir auch erfolgreich, wir haben da auch die Unterschriften zusammenbekommen und 2021 wurde das dann auch ausgeschrieben und jetzt Anfang 2022, also Anfang letzten Jahres, hat dann dieser Klimabürgerinnenrat tatsächlich auch getagt in Berlin. 3 Monate lang waren da 100 Menschen zusammengesessen, quasi ein repräsentatives Mini-Berlin, und haben Maßnahmen diskutiert, wie wir in den verschiedenen Sektoren die Stadt klimaneutral machen können. Allerdings unter der Zielvorgabe, bis 2045 soll das dann abgeschlossen sein.
Mhm. Das war die Zielvorgabe von wer hatte die gemacht, die Zielvorgabe?
Vom Senat. Also der Senat war der Organisator des Klimabürgerinnenrates. Also wir hatten ihn gefordert per Volksinitiative. Und der Senat hat dann aufgrund unserer Volksinitiative sich das zum Eigen gemacht, hat so einen Klimabürgerinnenrat organisiert, das auch ausschreiben lassen von so einem Partizipationsinstitut, das so partizipative Veranstaltungsformate kreiert und organisiert und konzipiert. Und der ist auch relativ erfolgreich gelaufen. Da sind 47 Empfehlungen daraus hervorgegangen, die jetzt dem Senat auch vorliegen und die zu einem großen Teil auch aufgegriffen werden sollen im Berliner Klimaschutzprogramm. Aber das war es dann halt erstmal. Und deswegen hatten wir dann im Januar 2021, als gerade diese zweite Volksinitiative erfolgreich abgeschlossen war, gesagt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Die Hälfte der Gruppe hat gesagt, so, boah, jetzt 2 Jahre lang hintereinander Unterschriften gesammelt, jetzt ist auch noch Corona, lass uns irgendwie kleine Sachen machen, irgendwie mal ein Filmscreening hier, eine Podiumsdiskussion da oder irgendwie eine kleine Klimazeitung, die wir irgendwie im Kiez verteilen. Und die andere Hälfte der Gruppe hat gesagt, nee, kommt, wir wollten noch diesen Volksentscheid machen, jetzt ziehen wir durch, jetzt machen wir diesen Volksentscheid. Das war auch quasi im Frühjahr vor der Bundestags- und Landtagswahl. Da hatten wir auch immer gesagt, hey, das wird die wichtigste Wahl, weil da jetzt eigentlich die letzten Regierungen ins Amt kommen, die in ihrer Legislaturperiode wirklich noch die Weichen stellen können für so eine allumfassende Klimawende. Und wir haben uns dann, also die Fraktion, die für den Volksentscheid war, hat sich durchgesetzt. Wir haben dann tatsächlich im Januar bis März diese Gesetzesänderung ausgearbeitet, haben uns da mit Juristen...
Letztes Jahr nehme ich an, ne? 2022 dann.
Nein, es war im Januar 2021.
Ah, okay.
Weil so ein Volksentscheid hat ja 3 Stufen insgesamt. Wir haben dann im Sommer 2021 im Bundestagswahlkampf, im Landtagswahlkampf Unterschriften gesammelt für diesen Volksentscheid. Da muss man in der ersten Stufe 20.000 Unterschriften sammeln. Mhm. Das haben wir hinbekommen, haben die dann im Oktober 2021 abgegeben. Danach wurde unsere Gesetzesänderung juristisch geprüft vom Senat. Dann im Januar, Februar wurden wir ins Abgeordnetenhaus eingeladen, in die Ausschusssitzungen des Umweltausschusses, haben dort unsere Gesetzesänderung nochmal vorgestellt und verteidigt. Aber alle drei Senatsparteien und auch alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben unsere Gesetzesänderung abgelehnt. Und erst diese Ablehnung durch das Abgeordnetenhaus, das ist die Voraussetzung, dass man dann den Antrag auf das eigentliche Volksbegehren stellen kann. Mhm. Das haben wir dann im Sommer 2022 noch vor der Sommerpause gemacht. Und so konnten wir dann quasi nach der parlamentarischen Sommerpause im Juli anfangen mit dem eigentlichen Volksbegehren. Da müssen dann ja 171.000 Unterschriften gesammelt werden innerhalb von nur 4 Monaten. Das war dann letztes Jahr im Sommer quasi die zweite Sammelphase. Und da sind wir tatsächlich dann auch richtig groß geworden, weil bis dahin waren wir eine Gruppe von vielleicht 20, maximal 30 Leuten. Und beim Klimastreik, wenn großer Klimastreik in Berlin war, dann haben wir alle unsere Freunde und Bekannten und aus unserem Bündnis noch Leute organisiert. Dann waren wir vielleicht mal 80 Leute auf der Straße. Aber mit so einer Gruppe kriegt man kein Volksbegehren gewuppt. Also 171.000 Unterschriften, die sammelt man nicht mit 80 bis 100 Leuten. Und letztes Jahr haben wir dann auch schon vor der eigentlichen Sammelphase eine Mobilisierungskampagne gefahren, haben Flyer verteilt, hatten eine Online-Seite, wo man sich eintragen konnte, ja, ich will euch da unterstützen. Und haben es dann tatsächlich letztes Jahr ja geschafft, in diesem 4-Monate-Marathon mit ungefähr 1.500 Menschen, die uns da beim Unterschriftensammeln geholfen haben, dann bis zum 14. November 261.958 Unterschriften zu sammeln.
Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, um mal nochmal abzuchecken, wie realistisch das jetzt ist dann für den Sonntag, wie weit das reicht. Aber 1.500 Leute haben euch da mitgeholfen. Das heißt, ihr hattet sicherlich dann, oder ihr habt dann jetzt ein sehr breites Bündnis, ne? Da geht das dann rein bis vermutlich Fridays for Future und so weiter. Wer ist denn damit beteiligt jetzt? Wer unterstützt denn das Ganze mit?
Ja, unser Bündnis ist tatsächlich mittlerweile sehr breit. Also die ganzen For Future Gruppen, also Fridays for Future natürlich, aber auch Psychologists for Future, die Omas for Future waren ganz fleißig mit dabei. Entrepreneurs for Future, Health for Future, die Azubis for Future. Aber wir haben auch ein paar Unternehmen, wie zum Beispiel Ecosia, die Suchmaschine, die diese Bäume pflanzt. Und dann auch ganz viele NGOs, wie zum Beispiel German Zero. Das ist also eine bundesweite Klima-NGO, die in vielen anderen Städten ähnliche Bürgerbegehren unterstützt und anleitet. Aber auch zum Beispiel der ADFC, Allgemeine Deutsche Fahrradclub, was haben wir noch? Die Grüne Liga ist mit dabei. Und so Berliner Gruppen wie zum Beispiel Transformationsbündnis, Tempelhofer Flughafen oder die ehemaligen Volksentscheide vom Tempelhofer Feld. Berlin Autofrei ist ja auch noch ein Volksentscheid, der hier gerade in der Warteschleife steht. Die unterstützen uns auch. Oder auch kleinere Gruppen wie Fossil Free Berlin, Gas Exit, Imagine Zero, Kiez Connect. Und wir haben auch ein paar Parteijugenden, die Grüne Jugend und die Jusos unterstützen uns. Und auch kleinere Parteien wie zum Beispiel die Klimaliste, die von Anfang an dabei war. Oder auch die ÖDP, die Piratenpartei. Also es ist ein wirklich sehr, sehr breites Bündnis, was wir mittlerweile da aufgestellt haben. Und darüber hinaus aber ganz viele Einzelpersonen, die jetzt einfach in unseren Kiez-Teams aktiv geworden sind und in ihren Kiezen jetzt den Straßenwahlkampf auch abdecken.
Das ist eine sehr beeindruckende Liste von Organisationen, die du da genannt hast. War das da schwierig, einen Abstimmungsprozess herbeizuführen oder habt ihr die erst dazu gebeten, als ihr schon euren Text formuliert habt? Wie lief das denn?
Sowohl als auch. Also wir hatten von den beiden Volksinitiativen, hatten wir ja auch Bündnisse gegründet. Also Fridays for Future war da zum Beispiel schon immer drin oder Fossil Free Berlin, die waren auch bei den beiden Volksinitiativen schon mit dabei. Auch diesen Bündnis haben wir natürlich aufgebaut. Und wir hatten eigentlich auch Anfang 2021 gesagt, diesen Volksentscheid, das ist so ein großes Projekt, das können wir als Klimaneustart allein nicht machen. Wir machen jetzt auch für diesen Volksentscheid ein neues Design und wir laden unser ganzes Bündnis ein, damit das ein Volksentscheid von unserem Bündnis wird und jetzt nicht irgendwie so ein Klimaneustart-Projekt, wo das Bündnis dann halt irgendwie nur mitmacht. Das war ursprünglich unsere Intention. Leider ist es halt so, dass die meisten Gruppen und NGOs schon ihre eigenen Projekte am Laufen haben. Und wir hatten die zwar alle eingeladen, manche kamen auch zu den Treffen mit den Juristen zum Beispiel, als wir da an dem Gesetzentwurf und auch an der Begründung für den Gesetzentwurf gearbeitet haben. Aber wirklich viel kam da nicht aus dem Bündnis. Also die Hauptarbeit haben tatsächlich dann doch wir bei Klimaneustart gemacht. Deswegen ist das Design dann auch erstmal näher an Klimaneustart rangeblieben. Und jetzt im Laufe dieser letzten 2 Jahre, seitdem diese Kampagne jetzt läuft, ist das Bündnis einfach enorm angewachsen. Also manche Gruppen waren von Anfang an dabei, mitgeholfen, haben aber tatsächlich die wenigsten. Und jetzt nach dem erfolgreichen Unterschriftensammlung haben wir natürlich auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da sind dann jetzt auch tatsächlich nochmal neue Gruppen dazugekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man erfolgreich ist, dann kommt noch immer noch zusätzliche Unterstützung, was natürlich auch gut ist jetzt in eurem Fall. Jetzt lass uns mal ein bisschen über die Inhalte sprechen. Also ich hatte ja anfangs schon gesagt, was im Wesentlichen drin steht, also sozusagen der Kernpunkt ist Klimaneutralität 2030 für Berlin. Was bedeutet das konkret? Also erstmal vielleicht die Frage, das betrifft tatsächlich die gesamte Stadt. Also wir haben in Bonn, ich bin da auch bei den Parents for Future mit engagiert, da immer die Diskussion Konzern, so nennen wir das, oder die ganze Stadt. Ihr bezieht das jetzt auf die gesamten Treibhausgasemissionen von Berlin. Ist das richtig?
Genau, es geht tatsächlich um ganz Berlin. Da ist dann ja immer so ein bisschen die Unterscheidung, nimmt man die Verursacherbilanz oder die Quellbilanz. Unser Gesetzesentwurf bezieht sich quasi auf das, was in Berlin verursacht wird. Das heißt, es betrifft eigentlich auch den BER, der gar nicht im Land Berlin liegt, der aber von Berlinerinnen und Berlinern, die Emissionen dort werden von Berlinern und Berlinern mit verursacht. Aber er gehört zum Drittel eben auch der Flughafengesellschaft und zu dem Drittel auch dem Land Brandenburg. Aber zumindest der Berliner Anteil müsste da auf jeden Fall auch mit runtergehen. Aber da ist dann immer so die Frage, was man wirklich dann auch mit beeinflussen kann. Also wir haben natürlich keinen Einfluss in Berlin auf die Emissionsbilanz von Nahrungsmittelherstellungen, was man im Supermarkt verkauft. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht mit gemeint. Also es wird im Rewe auch weiterhin Schokolade und andere Produkte zu kaufen geben. Sondern es geht tatsächlich um die Emissionsbilanz in Berlin, was vor allem den Verkehr umfasst in Berlin. Der größte Posten ist der Heizungsbereich, also die Warmwasserversorgung der Stadt und der Strombedarf. Das sind eigentlich die drei großen Sektoren, die diese Emissionsreduzierung umfasst.
Jetzt genau der Gesetzestext, den ihr jetzt zur Abstimmung stellt, sieht der nur die Ziele vor oder zieht der auch konkrete Maßnahmen vor? Und wenn, dann welche Maßnahmen? Wie habt ihr das jetzt da in dem Text entsprechend formuliert?
Also in dem Gesetzestext, den wir geändert haben oder bei unseren Änderungen sind keine Maßnahmen mit drin, hatten wir auch lange diskutiert, aber es ist dann auch schwierig, einzelne Maßnahmen rauszuziehen, weil so eine ganze Stadt zu dekarbonisieren bedarf natürlich vieler Maßnahmen in den verschiedenen Sektoren. Und wir haben gesagt, wir müssen der Politik ja auch einen gewissen politischen Freiraum, Spielraum lassen. Und uns ist eben auch wichtig, dass die Stadtgesellschaft da auch mitdiskutiert. Und haben deswegen eben gesagt, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie als Klimaaktivisten, Klimabesserwisser hinstellen und sagen, wir haben den Masterplan, mit diesen Maßnahmen kriegen wir das jetzt hin. Und wenn ihr das nicht umsetzt, dann wird alles schlimm, sondern wir haben gesagt, wir ändern jetzt mit diesem Volksentscheid erstmal nur die Zielvorgabe, damit die wieder übereinstimmt mit dem 1,5-Grad-Limit. Mit welchen Maßnahmen das dann genau umgesetzt werden soll, da haben wir verschiedene Vorschläge gemacht und eingebracht, zum Beispiel mit dem Local Zero Plan von German Zero. Die haben so eine Blaupause für deutsche Großstädte entwickelt mit Maßnahmenpaketen für die einzelnen Sektoren. Dieser Klimabürgerinnenrat, der aus unserer zweiten Volksinitiative hervorgegangen ist, hat auch 47 Maßnahmen vorgelegt, die man natürlich jetzt auch beschleunigt umsetzen könnte. Und es gibt in Berlin auch so einen Maßnahmenkatalog, das heißt das BEK, Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm. Da sind die Maßnahmen des Senats drin festgehalten. Das wurde jetzt letztes Jahr auch neu überarbeitet für die laufende Legislaturperiode. Und wenn wir jetzt am Sonntag den Volksentscheid gewinnen, dann muss dieses BEK natürlich direkt dann nochmal neu überarbeitet und angepasst werden.
Also die jetzt am Sonntag abstimmen, die wissen jetzt nicht genau im Detail, was passiert, aber du hast jetzt gerade die drei Sektoren genannt, um die es dann vor allem geht, die umgestaltet werden müssen. Gesagt, im Verkehr muss sehr viel passieren, Stromerzeugung und Wärmeversorgung. Das waren die drei Bereiche. Ne? Da gibt es ja grundsätzlich auch allgemein gerade, was jetzt die Wärmeversorgung angeht, gerade eine große Diskussion, worüber ich demnächst meinen eigenen Podcast machen werde. Kann man sich dann vorstellen, was das Ganze dann bedeutet. Also ihr sagt, ihr habt da entsprechend Know-how, wie man das Ganze weiterentwickeln kann, aber ist jetzt nicht im Einzelnen da festgehalten in dem Gesetzestext. Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
Genau, also uns wurde von einschlägigen Presseorganen vorgeworfen, wir würden das totale Autoverbot fordern. Und das ist natürlich Blödsinn. Wie gesagt, wir haben keine einzige Maßnahme jetzt hier zur Abstimmung gestellt, sondern eine Veränderung des Ziels und eine Verschärfung von Zielen hin zu Verpflichtungen, damit das Ganze dann auch verbindlicher wird. Aber wir legen keine Maßnahmen vor. Es ist keine Maßnahme, die zur Abstimmung steht. Und ich persönlich denke auch, man wird immer in Berlin mit einem Auto fahren können. Wenn man eine ältere Dame mit einem kaputten Fuß zum Arzt fahren muss, dann wird es da auch in Zukunft Möglichkeit geben, sie mit einem Individualverkehrsauto da zum Arzt hinzubringen. Aber was klar ist, wir müssen den Autoverkehr reduzieren. Die Anzahl der zugelassenen PKWs ist in den letzten Jahren regelrecht durch die Decke gegangen in Berlin und der Parkraum ist einfach begrenzt. Wir können die Stadt nicht endlos aufblasen. Und wir müssen uns natürlich dann auch bis 2030 von Autos mit Verbrennermotoren verabschieden. Also wer nach 2030 dann noch mit einem Auto rumfahren will, der wird dann mit einem Elektroauto fahren. Und natürlich, damit das gut möglich ist und auch angenommen wird, müssen wir Alternativen ausbauen. Wir sprechen eigentlich immer davon, wir wollen niemand das Auto wegnehmen, sondern wir wollen den Menschen mehr Mobilitätsmöglichkeiten geben. Zum Beispiel über Sharing-Konzepte, über einen gut ausgebauten ÖPNV mit einer hohen Taktung, wo man nicht 20 Minuten am Bahnsteig steht, sondern alle paar Minuten die nächste Tram kommt und mit gut ausgebauten, gesicherten, abgetrennten Fahrradwegen, wo man sich auch gegenseitig überholen kann, auch wenn einer ein Lastenfahrrad hat und die auch geschützt vom Autoverkehr sind, sodass auch Kindergartenkinder und Grundschulkinder sicher auf diesen Fahrradwegen zur Schule oder zum Kindergarten fahren können. Das ist heute in Berlin ja undenkbar.
Ja, ich bin ab und zu mal da, so gerade auch im Fahrradverkehr und so weiter. Man fühlt sich nicht unbedingt sicher, das ist schon wahr. Wenn ich selbst auch in der Großstadt, wenn ich in der ganz so großen wohne. Aber das scheint mir ganz wichtig, ne, dass man also sich wirklich konzentriert auf die positive Botschaft, zu sagen, ja, ihr könnt noch, Auto ist noch da, aber es müssen weniger werden und wenn dann elektrisch, aber wird nicht abgeschafft. Wir haben genauso dann mehr Fläche für Parks, für was Fußgänger und so weiter, Fahrradverkehr. Die konservative Presse, die ich mir da so angeguckt habe, die letzten Tagen, die schäumt ja geradezu. Und versucht jetzt so ein Gegenbild aufzubauen, wirklich so ein Schreckbild, was da kommt. So eine der Überschriften, die ich mir da gerade notiert habe, die noch einigermaßen zivil ist, die Berliner sollen über ein unerreichbares Ziel abstimmen, hat die NZZ jetzt geschrieben, die ich jetzt gar nicht mal in dem Fall als Auslandspresse sehe, weil die Korrespondenten ja meistens von Berlin aus berichten. Wie nehmt ihr da den Gegenwind war, Ist das von Seiten der Presse, ist da sehr viel Gegenwind da oder gibt es da auch viel Konstruktives? Du hast ja schon berichtet, dass du sehr viele Einladungen gerade hast in verschiedenen Medien, Fernsehen und so weiter.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal die Medien des Springer-Konzerns außen vor lasse, ist die Medienresonanz überaus positiv. Also Tagesspiegel, Berliner Zeitung, auch im RBB gab es jetzt in den letzten Tagen viele Übersichtsartikel, wo all diese Fragen auch nochmal kurz beantwortet werden. Und es gab auch Meinungsartikel, also Kommentare, sowohl dafür als auch dagegen. Aber ich finde, das Presseecho ist sehr ausgewogen. Und es werden durchaus die Vorteile berichtet und durchaus auch die Bedenken, dass es nicht möglich wäre. Bei den Medien des Springer-Konzerns sieht es ein bisschen einseitiger aus. Aber an sich ist das Medienecho tatsächlich eigentlich ganz gut. Was tatsächlich oft gefragt wird, ist, ja, das ist doch nicht möglich, das wäre doch gar nicht erreichbar. Und da kann ich nur sagen, wir haben eine Machbarkeitsstudie von der Energy Watch Group, die hat das mal durchgerechnet für den Energiebereich und ist zu dem Schluss gekommen, dass Berlin in einer engen Energiepartnerschaft mit Brandenburg zusammen es durchaus bis 2030 schaffen könnte. Brandenburg ist ja schon sehr weit bei den erneuerbaren Energien. Fast 95% des brandenburgischen Strombedarfs wird aus Erneuerbaren gedeckt. Aber Brandenburg versorgt eben auch schon immer Berlin mit Strom. Von daher muss in Brandenburg schon auch noch ein bisschen was dazugebaut werden, aber gar nicht mehr so viele Windkraftanlagen. Es braucht in Brandenburg noch mehr Freiflächen, PV-Anlagen. Und in Berlin gibt es natürlich ein riesengroßes PV-Potenzial auf den vielen Hausdächern der ganzen Stadt. Wenn die alle mit PV bestückt werden würden, könnten wir ungefähr 25% des Strombedarfs selber mit dem PV-Strom decken. Mhm. Und für den Wärmebereich, das ist tatsächlich die schwierigste Nuss, die es hier zu knacken gibt, gibt es eine Machbarkeitsstudie vom Fraunhofer-Institut. Sind auch unverdächtig für Klimaaktivismus, sondern wirklich ein seriöses, international angesehenes Institut. Die hatten eine Machbarkeitsstudie gemacht zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Fernwärme, an der ein Drittel der Berliner Haushalte hängen, dass man die Fernwärme durchaus bis 2030 dekarbonisieren könnte, sprich die Gas- und die zwei Kohlekraftwerke und Müllheizkraftwerke, die heute noch die Fernwärme einspeisen, dass man die ersetzt durch Tiefengeothermie-Wärmequellen. Es gibt die Überlegung, in der Spree eine große Wärmepumpe einzubauen, die dem Spreewasser Wärme entzieht. Es gibt diese oberflächennahe Geothermie und natürlich auch die Abwärme zu nutzen. Wir haben mittlerweile zahlreiche Rechenzentren. Berlin ist ja auch so eine Internet-Startup-Hauptstadt geworden. Diese Rechenzentren produzieren sehr viel Wärme, die aktuell einfach in die Atmosphäre entlassen wird. Damit kann man auch ganze Viertel beheizen. Und tatsächlich auch die Kanalisation und die Kehrwerke. Da ist auch Wärme vorhanden. Die kann man auch durch Wärmepumpen quasi nutzbar machen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man erneuerbare Wärme gewinnen kann hier in Berlin. Und das wäre laut Fraunhofer-Institut bis 2030 auch möglich, das umzustellen. Aber ganz klar, es ist ein extrem ambitioniertes Ziel, so eine fast 4 Millionen Stadt in 7 Jahren zu dekarbonisieren. Wir sagen immer, wir müssen das jetzt versuchen. Erst gestern war ja die Zusammenfassung des aktuellsten IPCC-Berichts, die nochmal gesagt hat, wir müssen vor 2030 massiv runter mit den Emissionen, egal für welches Szenario. Also 1,5 sagen ja viele, das ist in den nächsten 10 Jahren schon überschritten. Aber auch wenn wir das 2-Grad-Limit irgendwie noch einhalten wollen, wir müssen jetzt, nicht erst in 5, in 10 oder in 15 Jahren, sondern wir müssen wirklich jetzt massiv runter. Und da sagen wir, wir schreiben das der Regierung jetzt ins Gesetz, damit Berlin es zumindest versucht. Und wenn wir 2030 dann doch erst bei 80% oder 85% Reduktion angekommen sind, dann würde ich sagen, okay, dann hat Berlin zwar sein neues Klimaschutzgesetz verfehlt, aber wir als Stadtgesellschaft haben bis dahin dann schon einiges gewonnen. Und wir haben ein internationales Zeichen ausgesandt und die Menschheit hat dann vielleicht insgesamt noch wesentlich mehr gewonnen, nämlich die allerschlimmsten Klimaschäden zu vermeiden.
Also ich glaube ja auch, ich war früher ja nie der Meinung, dass man solche Zieljahre, dass die so wichtig sind. Aber da hat man noch nicht den Zeitpunkt, den wir heute haben. Wir haben, wie du gerade richtig sagtest, der IPCC-Bericht hat uns jetzt ja nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wo wir stehen. Und wir erleben ja ständig, ich arbeite ja vor allem international, wie in Pakistan überall, also die Katastrophen wirklich schon eingetreten sind. Ich habe aber auch selbst wiederum mitbekommen, wie schnell die erneuerbaren Energien in Deutschland in den ersten Jahren sich entfesselt haben. Wir hatten 2017 schon mal 7.000 Megawatt Windkraftzubau in Deutschland. Das ist jetzt eine Größenordnung, ein bisschen mehr noch, die brauchen wir wieder, aber wir waren ja schon mal da. Das bestätigt eigentlich schon, was du sagst. Wenn eine Dynamik entsteht, dann kann innerhalb von wenigen Jahren ja da ganz, ganz viel Positives sich entwickeln. Und du sagtest, ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner haben Fern- und Nahwärme. Das ist natürlich ein tolles Potenzial.
Genau, also es sind deswegen trotzdem immer noch viele Gas- und Ölheizungen auch in den Mietshäusern verbaut, aber ein Drittel der Haushalte hängt heute schon an diesem Fernwärmenetz. Das wird heute noch von Vattenfall betrieben. Rheinland überlegt, das zu verkaufen und der Senat überlegt, es auch zu kaufen. Dann hätte er auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich kann man dieses Fernwärmenetz ja auch noch ausbauen. Mein eigenes Haus zum Beispiel, aus so einem fünfgeschossiges Mietshaus. Wir sind da nur Mieter, aber viele Eigentumswohnungen und die Eigentümergemeinschaft überlegt da, sich jetzt auch ans Fernwärmenetz anschließen zu lassen. Aktuell ist bei uns im Keller noch eine Gasheizung drin, also das kann man ja auch noch ausbauen. Und wenn man zum Beispiel nach Kopenhagen schaut, die sind ja schon wesentlich weiter. Die wollen ja schon in den nächsten ein, zwei Jahren die Klimaneutralität erreichen. Da sind mittlerweile, glaube ich, fast 80% der Haushalte am Fernwärmenetz angeschlossen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir hier was komplett Utopisches fordern. In vielen anderen Städten, sind ja da ja ähnliche Entwicklungen schon wesentlich weiter.
Es gibt ja im Übrigen auch Berlin, also vor Ende der 90er, als das neue Regierungsviertel geplant wurde, da hat man ja schon ganz tolle Energiekonzepte auch angewandt, die aber offenbar auch nicht sozusagen versucht hat, auszuweiten auf die Gesamtstadt, sondern der Reichstag hat ja eine Aquifere da unterirdisch, wo man Wärme und Kälte speichert. Das Bemerkenswerte ist, dass man nie versucht hat, von den Erfahrungen, die man da schon gesammelt hat, vor inzwischen 25 Jahren ist das ja schon her, dass man das ausweitet. Das insofern ist es ja allerhöchste Zeit, ne? Dass man das nicht mehr ein elitäres Projekt hat, sondern dass das in die Breite dann auch getragen wird. Jetzt lass uns noch mal darüber sprechen, wie jetzt die politische Lage ist im Moment. Wir haben ja jetzt eine sehr spannende Situation mit dem Senat, der zwar mehrheitlich wiedergewählt wurde, aber wo offenbar gerade von SPD-Seite, beziehungsweise nicht gesamt, aber die noch regierende Bürgermeisterin sagt, sie möchte jetzt lieber mit der CDU koalieren. Das ist ja schon jetzt eine interessante Aussage, weil sie vermutlich aus eurer Sicht tendenziell in eine andere Richtung weist. Mit einer CDU, die ja tendenziell eher nicht in den letzten Jahren bekannt geworden ist für eine sehr ambitionierte Gesetzgebung. Wie schätzt du da jetzt diese auf Seiten der Koalitionsgespräche die Aussichten ein, dass da sich man auf, jetzt unabhängig von eurem Volksentscheid, auf ambitioniertere Ziele einigt? Oder denkst du, dass das jetzt eher ein Rückschritt wäre dann?
Also tatsächlich eher Letzteres. Ich will jetzt hier gar kein SPD-Bashing betreiben. Wir als Klimaneustart haben immer gesagt, wir sind überparteilich. Wir haben auch die ganzen letzten Jahre mit allen demokratischen Fraktionen im Abgeordnetenhaus Gespräche gesucht und geführt und haben dem klimapolitischen Sprecher der SPD bis zum Ende der letzten Legislaturperiode ein sehr gutes Verhältnis auch mit dem Dani Freimark von der CDU haben wir uns schon oft getroffen und einen guten Gesprächskanal. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn man sich die Klimapolitik der beiden GroKo-Parteien bisher anschaut, kann man nicht davon ausgehen, dass diese beiden Parteien jetzt die Klimawende wirklich ambitioniert angehen. Gerade die CDU hat im Wahlkampf ja ganz stark die Autokarte gespielt. Ein Slogan war ja, für Berlin auch für Autofahrer, wie als wenn irgendjemand was gegen Autofahrer machen wollen würde. Es geht ja eher darum, dass man den Straßenraum ein bisschen gerechter verteilt und eben nicht nur für Autofahrer, sondern auch für ÖPNV und FahrradfahrerInnen. Aber Also wenn ich jetzt mal unseren Volksentscheid außen vor lasse, dann würde ich tatsächlich eher damit rechnen, dass es klimapolitisch in den nächsten 3,5 Jahren eher Rückschritte geben wird. Also was hier gerade ganz aktuell im Verkehrsbereich ist, ja die Diskussion um die A100, die soll noch bis nach Prenzlauer Berg zur Storkower Straße fortgeführt werden. Der letzte Bauabschnitt, der endet jetzt gerade am Treptower Park. Für alle, die nicht in Berlin wohnen, das ist quasi so ein innerer Autobahnring, der so direkt um die Innenstadt so ein bisschen drumherum führt und der jetzt aktuell so ein bisschen mehr als die Hälfte der Innenstadt umfasst und dann aber eben aufhört. Und Bundesverkehrsminister Wissing will diese Lücke quasi schließen und diesen Autobahnring vollenden. Und wir sagen, also im Jahr 2023, wo die Klimakatastrophe schon an so vielen Ecken und Enden eskaliert, jetzt noch neue Autobahnen zu bauen in einer Stadt, wo man eigentlich so viele Mobilitätsalternativen hat. Aber es ist davon auszugehen, dass die CDU das durchaus mit dem Bundesverkehrsminister jetzt dann auch vollenden möchte.
Die Probleme haben wir anderswo auch, ne? Also die Autobahnneubauten, die da noch geplant sind, das ist ja in der Tat bemerkenswert. Jetzt gucken wir uns mal konkret die Zahlen. Also du hast mir gesagt, dass ihr hattet über 200.000 Unterschriften jetzt für, damit der Volksentscheid stattfinden kann. Wie viele Stimmen oder welches Quorum habt ihr, damit der Volksentscheid dann gültig wird?
Genau, das ist eine Frage, die oft gestellt wird und die oft auch so ein bisschen missverstanden wird. Es müssen mindestens 25% der wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner mit Ja abstimmen. Mhm. Also es reicht nicht, dass 25% zur Abstimmung gehen und wir da die Mehrheit gewinnen, sondern wir brauchen auf jeden Fall die Mehrheit, damit der Volksentscheid gültig wird, also die Mehrheit derer, die da abstimmen. Und diese Mehrheit muss zusätzlich mindestens 25% umfassen. Das sind aktuell ungefähr 608.000 Menschen.
608.000, das ist also nicht mal das Dreifache dessen von denen, die aktiv schon mal unterschrieben haben.
Genau, also wir hatten 261.000 Unterschriften gesammelt und genau, also es ist ja ungefähr 2,5-mal so viel. Oder auch es ist quasi mehr als die Grünen und die SPD zusammen an Wählerstimmen bekommen haben jetzt bei der Nachwahl im Februar.
Und wie ich jetzt gerade gehört habe, gibt es auch schon rege Beteiligung bei der Briefwahl? Gibt es da jetzt, hast du den aktuellen Stand, wie da die Beteiligung ist?
Genau, also der aktuelle Stand ist jetzt 433.000 Briefwahlanträge gibt es bereits. Also das ist schon mal eine sehr gute Zahl. Die meisten, die Briefwahl beantragen und dann diese Unterlagen zu Hause liegen haben, schicken die auch zurück. Da ist meistens eine Quote von 95%, weil jemand, der extra Briefwahl beantragt, der schickt die dann schon auch noch weg. Allerdings gab es hier jetzt in verschiedenen Bezirken sehr lange Laufzeiten. Leute haben Briefwahl beantragt. Das kann man in Berlin online machen und haben dann zum Teil 10 Tage lang gewartet, bis die Briefwahlunterlagen endlich zu Hause angekommen sind. Und wir müssen eben auch damit rechnen, dass die nicht alle mit Ja stimmen, sondern dass wir auch relativ viele Nein-Stimmen haben, weil das Thema eben doch sehr stark polarisiert. Von daher können wir uns noch überhaupt nicht in Sicherheit wiegen. Es wird, glaube ich, wirklich insgesamt eine sehr, sehr knappe Kiste. Vor 12 Jahren gab es ja mal einen Volksentscheid in Berlin zur Rekommunalisierung des Stromnetzes. Die hatten damals die Mehrheit gewonnen beim Volksentscheid, aber es haben 20.000 Stimmen gefehlt zu diesem Mindestquorum. Und damit ist dieser Volksentscheid damals gescheitert. Und genau das kann uns tatsächlich am Sonntag auch passieren. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Die Mobilisierung jetzt auch in den Kiez-Teams auf der Straße läuft gut. Die meisten Leute sagen, ja, habe ich schon abgestimmt, habe schon die Briefwahlunterlagen zu Hause. Und wir haben auch in der ganzen Stadt große Wahlplakate aufgehängt, an den Laternen nochmal kleine. Wir haben jetzt in der U-Bahn nochmal Werbung gemacht, in Kinos. Also die Leute haben den Volksentscheid auf dem Schirm. Aber ob wirklich 608.000 Menschen mit Ja stimmen, das bleibt eine sehr knappe Kiste. Da brauchen wir wirklich jede einzelne Stimme.
Also an dieser Stelle dann den Appell, wer jemanden kennt, wer selbst aus Berlin ist oder jemanden kennt, der in Berlin wohnt, bitte sagt den Leuten, es lohnt sich, weil es kann tatsächlich auf jede Stimme ankommen.
Genau, und vielleicht auch ein kleiner Hinweis noch, am Sonntag ist auch die Zeitumstellung. Das heißt, Leute, die ihre Uhr nicht automatisch umgestellt bekommen, denken vielleicht, sie können um 17 Uhr noch ins Wahllokal gehen. Nach der alten Zeit schließen die Wahllokale schon um 17 Uhr, nach der neuen Sommerzeit dann natürlich erst um 18 Uhr.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis, klar, das kann man schon mal verpassen, ne? Was aus meiner Sicht natürlich auch nochmal wichtig ist, zum einen natürlich fände ich das ein starkes Signal, wenn ihr das schafft, aber auch so, was ihr bislang schon geschafft habt, also kann ich euch jetzt schon beglückwünschen dazu. Vorbildwirkung für andere Kommunen, natürlich im Moment habt ihr genug zu tun, das kann ich mir gut vorstellen, aber wenn dann der Bürgerentscheid, der Volksentscheid dann vorbei ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ihr durchaus, wenn andere sich dafür interessieren, was Ähnliches bei sich zu machen, ob auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene auch, dass die sich dann auch mal bei euch vielleicht melden können und sagen können, wie man sowas aufzieht?
Auf jeden Fall. Also da sind wir natürlich offen und geben unser Know-how oder unsere Erfahrungen weiter. Und ich kann an der Stelle auch nochmal auf German Zero verweisen, die uns auch unterstützt haben und die in ganz Deutschland solche Bürgerentscheide auch schon unterstützen. Also wenn man in der eigenen Kommune da so einen Bürgerentscheid, da kann man keine Gesetze ändern, aber man kann auf jeden Fall mit so einem Bürgerentscheid Druck auf das eigene Rathaus machen, dann gerne sich bei uns melden oder bei German Zero, die haben da so eine eigene Kampagnenabteilung für lokale Bürgerentscheide in Kommunen und Städten.
Ja, also ich habe selbst auch mitbekommen, kommunalpolitisch natürlich die Einflusstiefe, die man hat, man kann nicht Gesetze machen, aber mit dem, was man da konzeptionell erarbeitet, sind das die Themen, die man schon auch beeinflussen kann, die du gerade angesprochen hast. Das sind wirklich ja die, die tatsächlich über unsere Zukunft entscheiden. Also wie sieht die Energieversorgung aus? Innerhalb von 10 Jahren müssen wir da ganz, ganz viel ändern. Ja, von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg am Sonntag. Und nochmal, geht alle mit abstimmen, ganz, ganz wichtig. Egal wie dann die Senatsbildung ausgeht, ist dann sicherlich eine gute Grundlage dafür, dass Berlin als die Hauptstadt von Deutschland da vorangeht und eine gute Vorbildfunktion hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sehr viele andere Kommunen natürlich und auch Bundesländer sich dann daran orientieren würden. Davon bin ich überzeugt.
Ja, das denke ich auch.
Alles Gute. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich und werde mich wieder melden mit einem neuen Gast, den ich in Kürze ankündigen werde, wieder hier bei Update Klima und Energie. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.